Sven, wir haben ganz viel Feedback bekommen. Du weißt, wozu, ne?
Und ich glaube, hier muss ich etwas klarstellen. Und ich möchte, oder sagen wir es mal so, ich möchte gerne hier etwas klarstellen.
Du weißt, was du falsch gemacht hast.
Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe
Oh.
nichts falsch gemacht. Ich möchte
Ohohoho.
es nur klarstellen.
Okay.
Es ist selbstverständlich, dass Hamburg zu den schönsten Städten, na, zumindest von Deutschland gehört. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Ich fand es nur sehr lustig, deine Reaktion zu sehen, wie sehr du dich darüber aufgeregt hast. Und deswegen bin ich auch gerne dabei geblieben. Meine wahre Meinung zu Hamburg ist nicht im Vorspann zu hören, sondern eher im Gespräch mit Herrn Otremba. Es ist aber tatsächlich auch so, dass ich lieb.
Mal ganz kurz, Sven, liest du das gerade ab? Hast du dir so ein PR-Statement jetzt zurechtgelegt, oder? Das klingt ja so,
Nein,
als
ich habe
ob.
mir nur tatsächlich Gedanken gemacht, wie ich das formuliere und wie ich das sage. Ja, und das ist mir
So
auch
eloquent
wichtig.
bist du ja sonst nie, ja?
Es ist mir auch wichtig, dass ich's sage. Es ist aber auch so, und dazu stehe ich halt, dass ich Düsseldorf schöner finde als Hamburg. Aber Hamburg ist natürlich mehr als nett. Und auch nochmal zu der derzeitigen Stadt Frankfurt, in der ich sehr gerne lebe. Auch hier gibt es natürlich sehr viel schönere Ecken als den Flughafen, den ich hier natürlich sehr schätze. Ich lebe gerne in Frankfurt und bin hier sehr zufrieden.
Bist du fertig mit Vorlesen?
Du siehst mich im Video. Du siehst, dass ich in die Kamera schaue und nicht vorlese.
Vielleicht hast du dir einen Teleprompter aufgebaut.
Das traust du mir zu, ja?
So
Professionell.
eloquent und artikuliert bist du sonst auch nicht. Ja? Also hast du dir viel Gedanken darüber gemacht. Das Einzige, was mich an deiner Aussage gestört hat, war, dass du gesagt hast, Hamburg ist nett.
Ich weiß, ja.
Das ist so wie zu sagen, dass Picasso talentiert ist oder Paul Bocuse gut würzen kann, weißt du? Das ist so einfach das völlig falsche Wort für Hamburg. Man muss ja Hamburg nicht mal mögen, aber nett ist einfach nicht das richtige Wort. Oder?
Wenn du dir die Sendung nochmal anhören würdest, würdest du sehen oder würdest du hören, dass ich eigentlich noch weiterreden wollte. Aber du, wie immer in deiner, naja, wie du halt mal so mal bist, mich einfach unterbrochen hast und dieses Nett dann sofort aufgenommen hast und dich sofort echauffiert hast darüber, weil du ja einer der größten Hamburg-Liebhaber bist, die es so gibt. Und ja, das fand ich dann halt dermaßen amüsant, dass ich einfach mal überlegt habe, das bis zum Ende durchzuspielen. Und es war reine Provokation, ich gebe es zu. Ich fand einfach deinen Gesichtsausdruck, als ich dieses Wort nett gesagt habe, und ich glaube, danach fiel noch das Wort okay, fand ich sehr, sehr lustig, wie du reagiert hast.
Es haben auch einige Hörer etwas pikiert reagiert. Eine
Also,
Hörerin hat.
und deswegen habe ich mir auch Gedanken gemacht, einfach weil
Ja.
wir tatsächlich doch sehr viel Feedback bekommen haben und da gab es was von Einreiseverbot
Genau,
und.
eine Hörerin hat vorgeschlagen, dass du in Hamburg Einreiseverbot bekommst, weil du das Wort nett benutzt hast. Ich glaube, das Wort hat wirklich für Hamburg noch niemand benutzt. Man kann auch ganz hässliche Worte. Und nett ist einfach so, ach, na gut. Wie dem auch sei, jetzt haben wir das auch endlich, können wir das abhaken. Wir haben auch ein paar andere Feedbacks bekommen zum Gespräch mit Michael Otremba. Eines davon war, dass Michael Otremba gesagt hat, dass im Moment keiner nach Abenteuern sucht, wenn er auf Reisen geht. Und dem haben einige Leute vehement widersprochen und gesagt, dass sie gerade jetzt das Abenteuer mehr denn je suchen, dass sie sich danach sehnen, dass sie das Unbekannte entdecken wollen. Und also ich glaube, das muss man auch ein bisschen differenzieren, ne? Man muss auch ein bisschen differenzieren, wie die Reisenden Abenteuer definieren. Ich glaube, was Herr Otremba meinte, war einfach, dass das, was die Sicherheit und auch die Gesundheitsmaßnahmen, die Hygienekonzepte angeht, es ist das, wonach die Leute, wonach sich die Leute nach Sicherheit sehnen und nach festgelegten Maßnahmen und Regeln, ne? Aber ich denke trotzdem, dass sich viele Leute danach sehen, Unentdecktes zu entdecken und in die Welt hinauszugehen, ohne dass alles vorhersehbar ist, ne? Ich glaube, die beiden Sicherheitsgefühle und dieses Abenteuerdrängen, ich glaube, die schließen sich nicht gegenseitig aus zwingend.
Ich glaube, das ist wirklich nur eine Definitionssache, wie man das sieht. Und ich sehe es eigentlich genauso wie du, wie Herr Tremba das meinte. wir als Agentur gehen halt auch nur davon aus, dass gerade Leute, nachdem sie doch viel im Homeoffice waren, viel zu Hause geblieben sind, sich tatsächlich auch ein bisschen nach Abenteuer sehen, ohne natürlich dann die Hygienestandards zu verletzen. Aber gerade dieses Unbekannte, vielleicht auch ein bisschen naja, der Thrill suchend im Urlaub oder in der Freizeit. Ich glaube, das hat viel mit dem Homeoffice noch zu tun.
Ich finde das spannend, wie du so viele englische Worte in deine Sätze einfließen lässt. Das hat Corona mit dir gemacht, ne? Hat dich so polyglott gemacht. Ne?
Ich habe ein, zwei Bücher gelesen und da fielen die mal.
So der Thrill in diesem Flow, wenn du so im Homeoffice bist. Ne? Das ist schon ganz cool, ne?
Bist du echt so ein Deutschverfechter? Also, oder wie jetzt?
Na, du weißt ja, ich spreche so einwandfreies Deutsch, dass ich das
stimmt, schon nicht wer aus Hannover kommt.
Ganz genau.
Und da das heißt, wenn man einen hohen Hannoveraner fragt, auf was er stolz ist, antwortet er, wir sprechen das reinste Hochdeutsch.
Mehr ja, Fußball mehr ist es nicht, ne?
Ja.
Fußball ist es meist nicht. Wir haben aber noch ein ganz anderes Thema heute, ne?
Unser Hauptthema, unser Gast.
Jawohl, unser Gast, unser Hauptthema. Heute haben wir das Thema Malta in der zweiten Folge unseres Destinationsblocks. Also wir hatten jetzt Hamburg, also damit Deutschland, und heute sprechen wir über Malta.
Eine sehr schöne Insel im südlichen Mittelmeer gelegen. Ja, waren schon ein paar Mal da und ich glaube, das müssen wir den Hörern auch am Anfang so ein bisschen erklären. Also ja, meine Agentur unterstützt Malta in der PR-Arbeit. Das heißt, wir machen die Pressemitteilung für Malta. Wir laden Journalisten nach Malta ein, dass gut über Malta geschrieben wird. Wir machen die Social-Media-Arbeit für Malta und unterstützen halt Malta auch bei Events und bei sonstigen Aktionen. Also das nur zum Hintergrund für die Zuhörer, dass es da schon Verbindungen gibt zwischen BZ.com und Malta. Und es ist aber einfach so, dass wir haben heute Michaela zu Gast. Einfach, ich finde es faszinierend, wie sie Malta, wenn sie anfängt, über Malta zu reden, mit welcher Leidenschaft sie das macht, mit welchen Funkeln im Auge. Ja, man merkt ja einfach an, dass sie diese Insel liebt und wo sie das schon über 20 Jahre macht. Und deswegen haben wir uns entschlossen, einmal Malta mit in diesen Destinationsblock mit aufzunehmen.
Genau, und das ist auch der Wunsch unserer Hörer, nur über die Themen des Reisens zu hören, sondern dass wir hin und wieder halt auch über Destinationen sprechen, über Orte, wo man auch ein bisschen was mitbekommen kann an Tipps, an vor allem auch Geheimtipps, wie man diese Destination am besten bereist und zu welcher Jahreszeit, wie man dort am besten hinkommt, wenn es denn möglich ist. Und das sind Dinge, die wir heute aufgreifen mit Michaela Hempel, die dieses Zielgebiet in Deutschland mit PR und Marketing vertritt. Ich muss auch dazu sagen, das ist eine Sache, an die wir sehr vorsichtig rangehen, das Thema Destination. Natürlich, weil du auch, Sven, Destination vertrittst, aber wir wollen nicht einfach nur Werbung für Destination machen. Das muss schon interessant sein. Insofern du natürlich mit Malta zusammenarbeitest, habe ich überhaupt keine Aktien da drin. Wir werden auch nicht dafür bezahlt, dass wir jetzt heute mit Malta hier reden, sondern wir machen das, weil wir Malta interessant finden und weil Malta auch gerade in diesem Bereich Destination und im Moment eine der Destinationen ist, zu denen man auch reisen kann, für die es keine Reisewarnung gibt, sodass das natürlich, denke ich, auch Mehrwert hat, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt über Malta reden.
Genau, definitiv. Und ja, ich würde vielleicht am Anfang gerne nochmal fragen, was weißt du denn so über Malta? Also wie gut haben wir unsere Arbeit gemacht, hä?
Fangfrage, ne? Also ich muss auch sagen, ich war noch nie in Malta oder auf Malta. Das klären wir gleich noch, ob man in oder auf Malta sagt. Ich bin noch nicht dort gewesen. Ich weiß eigentlich relativ wenig über Malta. Ich weiß, dort wurden viele Filme und Fernsehserien gedreht. Das sprechen wir bestimmt gleich mit der Michaela Hempel auch noch einmal an. Ich weiß, dass Malta nicht gerade eine grüne Insel ist, beziehungsweise sind ja mehrere Inseln. Und ich weiß, dass die eine sehr, sehr, sehr kunterbunte und bewegte Geschichte haben, diese drei Inseln, ne?
Okay, also du willst sagen, unsere Arbeit ist schlecht, die wir in den letzten Monaten für Malta gemacht haben.
Du meinst deine PR-Arbeit?
Nichts darüber, weil es ist jetzt die Retourkutsche für Hamburg. Ja, willst du es mir?
Ja, Malta ist nett. Ganz ehrlich, ich kann mir noch kein echtes Urteil über Malta erlauben. Und ich denke, auch für mich ist das ganz spannend, heute zu hören, so ein bisschen der Inquisitor zu sein, zu hören, was du und aber auch was die Michaela uns über Malta erzählen werden. Ne? Bin ich echt sehr...
Es wird bestimmt spannend und es gibt bestimmt einige nette Anekdoten, die uns Michaela erzählen wird.
Dann schauen wir mal. Sie ist schon lange im Geschäft des Destinationsmarketing tätig und seit fast 2 Jahrzehnten für die Destination Malta. Die kennt sie wie ihre eigene Westentasche und jeder, der in der Touristikbranche Malta vermarktet und verkauft, kennt sie. Und damit ist sie gemeinsam mit dem gesamten Team von Visit Malta für viele Reisende sowas wie eine unsichtbare Türöffnerin für Malta als Destination. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei Hin und Weg dabei ist und begrüßen recht herzlich Michaela Hempel.
Hin und Weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Wir haben heute eine Premiere, lieber Andi.
Wir haben sogar eine sehr schöne Premiere.
Wir haben eine sehr schöne Premiere und wir haben nicht nur eine Premiere, wir haben direkt 2 Premieren, denn ich sitze zum ersten Mal unserem Gast persönlich gegenüber, natürlich Covid-19-konform, 2 Meter auseinander, nur ohne Masken. Das muss man schon dazu sagen, aber 2 Meter auseinander. Und ich bin sehr froh, dass sie heute hier bei mir im Büro zu Gast ist, denn sie hat eine Flasche Wein mitgebracht. Und zwar aus der Destination, die sie vertritt. Und jetzt darfst du raten, Andi, welche Destination das ist.
Damit hast du ja auch schon die 2. Premiere verraten. Also nicht nur sitzt du dem Gast direkt gegenüber, sondern die Premiere ist auch, dass wir heute zum allerersten Mal eine Destination, also ein Zielgebiet vorstellen. Und das Zielgebiet, was wir heute vorstellen, ist ein sehr schönes Zielgebiet.
Ein sehr sonniges Zielgebiet.
In dem ich noch nicht war, aber du schon öfters. So dass ich heute so ein bisschen die Rolle der großen Inquisition einnehmen werde und euch viele, viele Fragen stellen werde. Wir freuen uns sehr, dass Michaela Hempel dabei ist, die Malta hier in Deutschland mit PR und Marketing vertritt.
Genau, und das schon seit 20 Jahren, oder?
Ganz genau, ja. Ich freue mich auch sehr, heute bei euch dabei sein zu dürfen.
Herzlich willkommen, Michaela.
Und das schon eine ganze Weile, ja, da hast du völlig recht.
Zählt man noch, wie oft du auf Malta warst oder weißt du das noch?
Ich weiß, hundertprozentig weiß ich es nicht mehr. Ich mache das Ganze jetzt schon seit 20 Jahren und war bestimmt 30, 40 Mal auf Malta in der Zeit.
Okay, spannend. Es gibt ja bestimmt einiges zu erzählen von der Insel.
Und das, was heute auch noch anders ist und was wir jetzt als Kickoff unseres Gesprächs machen werden, ist auch nicht, dass wir mit Michaela anfangen, sondern mit Sven. Denn Sven ist natürlich mit Malta auch involviert.
Wieso weiß ich davon nichts?
Das ist eine Überraschung.
Was soll das?
Denn wir fangen an mit einem kleinen Malta-Quiz und die Michaela ist bitte so lieb und korrigiert den Sven, wenn er Fehler machen sollte. Wir machen ein kleines Malta-Quiz. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet.
Ich hoffe, dass Michaela mir halt die richtigen Antworten vielleicht zuflüstern kann.
Ach, oder sowas. Oder aufschreiben kann. Nein, jetzt können wir mal gleich testen.
Was ist das denn? Was soll das denn, Andi?
Wie gut Svens Destinationswissen ist, finde ich großartig.
Jetzt habe ich Sven völlig überrannt. Und die erste Frage, Sven, mal gucken, wie du mit der Frage vorankommst.
Oh, ich bin gespannt, was kommt.
Wo liegt Malta?
Oh, das schaffe ich. Das schaffe ich. Im Mittelmeer? Unterhalb von Sizilien, von Frankfurt ungefähr 2 Stunden 15 Flugzeit entfernt. Und es ist eine wunderschöne kleine Insel.
Okay, ich korrigiere dich gleich einmal. Man sagt nicht unterhalb, sondern südlich, wenn man geografische Begriffe benutzt. Michaela, wie viel Kilometer südlich von Sizilien liegt denn Malta?
90, um genau zu sein. Und wenn man einen ganz klaren Tag hat, kann man wirklich auch die Silhouette von Sizilien sehen. Ich war jetzt im Juli gerade erst da. Wir hatten super schönes Wetter, ganz klaren Himmel und haben abends an so einem ganz tollen Restaurant gesessen und konnten in der Ferne die Lichter von Sizilien sehen.
Okay. Welche Staatsform hat Malta?
Ja, das wird eine Demokratie sein, ne? Vielleicht eine parlamentarische Demokratie, sowas in die Richtung. Oder? Da hast du wahrscheinlich Google jetzt mal.
Nee, die Frage kann ich beantworten, völlig korrekt beantworten. Parlamentarische Demokratie.
Alles klar. Sehr gut. Frage Nummer 3, Sven. Wie viele Einwohner hat Malta?
Das hier sind aber sind relativ leichte Fragen, oder?
Ja, warte mal die nächsten Fragen ab.
Okay. Ich hätte mich vielleicht nicht zu weit aus dem Fenster lehnen sollen. Weiß ich gar nicht so genau. Ich schätze mal 400.000, 450.000. Michaela?
Kommst du ihm schon sehr nah? 460.000.
Ja, gut. Ja, okay. Ja.
Also ständige Einwohner, die in Malta leben. Ne?
Ja, ja, ja.
Sehr viel mehr Malteser mit maltesischem Pass, die halt im Ausland leben.
Gut. Sven, wie heißt die Hauptstadt und wie viele Einwohner hat sie?
Die Hauptstadt von Malta heißt Valletta. Es ist die kleinste Hauptstadt von Europa. Man kann sie wunderbar zu Fuß durchlaufen. Es sind fast keine Autos in dieser Stadt erlaubt. Und es ist die erste Hauptstadt in Europa, die schachbrettartig angelegt worden ist.
Okay, jetzt geht mal nicht an mit deinem Wissen hier. Jetzt nicht übertreiben, Sven.
Aber es ist schön, es ist wirklich, Valletta ist eine traumhaft schöne Stadt. Und wirklich auf jeden Fall zu Fuß durchlaufen.
Falls ich ergänzen darf, es ist wie so ein Open-Air-Museum, durch das du durchlaufen kannst. Es ist wirklich super schön, auch sehr schön gelegen, direkt am Naturhafen.
Ja.
Aus wie vielen bewohnten Inseln besteht der Inselstaat, lieber Sven?
Oh, auch das weiß ich. Auch das weiß ich. Es sind 3 Inseln und Comino, das kriege ich bestimmt noch hin. Comino ist etwas Interessantes. Die hatte 4 Inselbewohner und einer davon ist vor einem Dreivierteljahr gestorben. Und jetzt gibt es nur noch 3 Inselbewohner auf Comino. Und die dritte Insel, also die größte ist natürlich Malta, dann kommt Gozo von der Größe her, wo auch mehr Einwohner leben. Und dann Comino hat 4 beziehungsweise jetzt 3 Inselbewohner.
Gut. Also ich gehe davon aus, die Geburtsrate ist dort nicht besonders hoch.
Wahrscheinlich nicht.
Sehr gut. Nächste Frage, Sven. Wir müssen ein bisschen sputen. Welche Sprache war bis weit ins 20. Jahrhundert Gerichtssprache in Malta?
Bestimmt Maltesisch.
Ja?
Ich glaube schon.
Ja?
Also die waren ja auch mal Englisch. Ach, da wurden so viele Sprachen gesprochen, ne? Da waren ja schon so viele verschiedene Völker da. 50-50-Chance bis weit ins 20. Jahrhundert, Gerichtssprache in Malta. Englisch. Maltesisch.
Ich schüttel gerade den Kopf, das war Italienisch.
Italienisch? Ja. Hättest du das gewusst, Michael?
Ja. Deshalb habe ich ja auch gelacht im Hintergrund.
Michaela, du darfst auch laut lachen. Das geht auch.
Das ist nicht die erste, ja.
Na gut. Nein, das war tatsächlich Italienisch. Und die nächste Frage ist, Sven, in welchem Jahr wurde Malta vom Ottomanischen Reich belagert und wurde vom Malteserorden so heldenreich verteidigt?
Ganz klar.
Feiertag auf Malta, Sven. Tipp.
1568. Ja, also die große Belagerung natürlich, jeder kennt sie. Es gibt ja auch einen großartigen Roman, der das Thema beschreibt.
Oh, der übertreibt jetzt echt.
Aber ja, 1500, was hatte ich gesagt? 68 bestimmt, oder?
Okay, gut, Sven. In welchem Jahr?
1568.
Sehr gut.
Stimmt das?
Ich habe 1565.
Ja. Okay.
Gut. Welche Sprache ist heute neben Maltesisch Amtssprache und warum?
Englisch, weil die Engländer da sehr lange Zeit zu Hause waren.
Gut.
Nächste Frage, komm.
Nächste Frage. Wie heißt die zweitgrößte Ortschaft Maltas und wie viele Einwohner hat?
Zweitgrößte wird wahrscheinlich Medina sein oder eine der 3 Cities. Und Einwohner 50.000, 60.000.
Da musst du jetzt die Dame dir gegenüber einmal.
Sie schüttelt leicht den Kopf.
Ich schüttel leicht den Kopf. Die Ortschaften, was ist denn die größte Ortschaft deiner Meinung nach?
Ja, wahrscheinlich nicht Valletta, weil Valletta so klein ist.
Valletta hat ja nur 4.000 Einwohner, weil es ganz klein ist. Das kannst du nicht vergleichen. Und Slima geht ja einander über mit den ganzen anderen Sachen. Das ist jetzt eine schwierige Frage, die du so nicht beantworten kannst. Weil die Ortschaften aneinander übergehen. Vielleicht hättest du mir vorher die Frage schicken sollen. Die Ortschaften gehen ja so aneinander über und man kann da schon gar nicht mehr festhalten, welches wo die Ortschaft ist.
Was hast du recherchiert, Andi?
Du, die Frage habe ich gar nicht recherchiert. Ich wollte einfach nur hören, welches die zweitgrößte Ortschaft Maltas ist.
Kannst du so gar nicht sagen.
Gut.
Du bist davon ausgegangen, dass Valletta die größte ist, richtig?
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Hauptstadt die größte Stadt ist.
Ja. So viel zum Thema Recherche möchte ich an der Stelle sagen.
Ich bin der große Inquisitor. Ich kenne Malta, ich bin dort nicht gewesen. Ich habe die Fragen für Sven vorbereitet, sodass wir etwas lernen können von den Experten an dieser Stelle.
Ja, jetzt mal Spaß beiseite, lieber Andi. Und wie geht es denn Malta im Moment mit Covid-19? Und ja, was ist so in den letzten 6 Monaten auf Malta passiert?
Ja, also das war eine ganz spannende Zeit, denke ich mal, wie für alle in Europa oder auch weltweit. Die Malteser haben ja sehr frühzeitig, als diese Covid-Welle da aufkam, und war ja für uns alle als Touristiker, hat es uns ja direkt betroffen, als wir kurz vor der ITB standen. Das war ja die große Überraschung. Da haben die auch sehr schnell ihre Flughäfen geschlossen. Ist der Vorteil, wenn man eine Insel ist und es nur reduzierte Wege gibt, eben da zu erreichen. Und die haben sowohl die Flughäfen als auch die Fähren geschlossen und haben eben dadurch wirklich ihre Insel so ein bisschen abgeschottet, was sehr gute Erfolge erzielt hat, dass eben sehr wenig Covid-Erkrankte letztendlich in der Zeit auch auf Malta waren. Jetzt zum 1. Juli haben wir uns auch als eines der ersten Länder in Europa wieder dem Tourismus geöffnet. Natürlich ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen selektiver, nicht allen Ländern gegenüber. Es ist ganz gut angelaufen. Leider ist es jetzt auch so auf Malta, ähnlich wie bei den meisten anderen Ländern in Europa, dass wir jetzt eben auch wieder höhere Zahlen haben durch Reisende, sowohl Malteser, die unterwegs sind, als eben auch durch die Touristen, die nach Malta reinreisen. Jetzt muss man ein bisschen sehen, wie es sich in der Zukunft entwickelt. Aber eigentlich von Deutschland aus sind die Flüge wieder da. Lufthansa Air Malta fliegt wieder, Ryanair fliegt wieder. Es sind sehr viele Gäste schon da gewesen. Ich auch. Ich war auch vor kurzem erst da und bin ein paar Tage am Meer gewesen, was echt schön war. Hat euch die Spaß gemacht.
Was merkt man vor Ort? Welche Maßnahmen wurden getroffen? Also es gibt ja viel, also muss man Maske tragen zum Beispiel? Wie sieht das in Restaurants aus oder wie sieht das am Strand aus?
Also die Malteser haben sich während dieses Lockdowns viele Gedanken gemacht darüber, wie sie dann auch wieder den Tourismus eben auch dann bewältigen können, wenn die nach Malta kommen, die ganzen Touristen von außen. Und die haben da ganz gute Lösungen gefunden. Das ist eigentlich vom Prinzip her ähnlich wie hier in Deutschland, finde ich. In geschlossenen Räumen muss man halt eine Maske tragen, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Mitarbeiter in den Hotels und Restaurants tragen alle auch eine Maske vor Ort. Man misst Fieber, wenn man in die Hotels reinkommt. Es gibt überall Hygienesiegel seitens der Einrichtung selber und auch das MTA, also das Malta Tourism Authority, für das ich arbeite, die haben sich sehr früh im Prinzip überlegt, auch so Hygienesiegel zu entwickeln. Ich weiß nicht, als du letztes Mal da warst auf Malta, hast du es, glaube ich, auch schon gesehen.
Ja, genau.
Also bei den Restaurants und Hotels gibt es halt wirklich Hygienesiegel von den Plätzen, die geprüft worden sind, die diese ganzen Maßnahmen einhalten mit Desinfektionsmaßnahmen und Platz auseinanderziehen und so weiter und so weiter. Das läuft ganz gut. Ich meine, Malta ist halt super Wetter. Ja? Ja. Man kann schön draußen sitzen, ist halt wirklich toll.
Also vielleicht kurz für die Hörer noch zum Hinweis. Wir oder meine Agentur, wir vertreten Malta Tourism Authority hier auf dem deutschen Markt oder wir unterstützen sie im Bereich PR. Und es war tatsächlich so, dass ich schon öfters auf Malta war. Und jetzt nach dem Lockdown war ich tatsächlich im zweiten Flieger von Deutschland nach Malta und wir haben da kurze Videos gedreht, wie die Situation vor Ort ist, über die Hygienemaßnahmen und da haben wir natürlich auch das Siegel gesehen und aufgenommen und die Videos sind da jetzt auch auf eurer Webseite.
Das ist halt auch wirklich super. Also ich finde auch, war ich auch am Strand und habe mir eine Liege gemietet, mich da ein bisschen Sonne gelegt. Die werden immer alle gereinigt.
War das Urlaub oder geschäftlich? Ich frage mal.
Ich war zweimal da. Einmal war ich geschäftlich da und einmal im Urlaub. Und im Urlaub darf ich auch eine Liege mieten. Und das war wirklich sehr schön. Und da war ich aber auch ganz beruhigt, irgendwie, dass wirklich alles so desinfiziert wird. Und jeder nimmt halt ein bisschen Platz und Abstand. Ist ja auch ein Vorteil, weil jetzt gerade noch nicht ganz so viel da ist an Touristen, hat man ja auch ein bisschen mehr Platz überall.
Ist vielleicht gerade jetzt die beste Zeit, nach Malta zu fahren?
Ich fand es jetzt sehr, sehr interessant, weil Malta ist ja ein sehr beliebtes Urlaubsziel über die letzten Jahre, auch gerade für die Deutschen geworden, zu jeder Jahreszeit. Und man hat schon gemerkt, dass da wirklich immer viel los war, auch mit Touristen aus vielen anderen Ländern. Ich fand es jetzt sehr schön, auch mal die Sehenswürdigkeiten in Ruhe besichtigen zu können. Gerade auch in der Hochsaison im Sommer war ich sonst seltener da. War auch schön. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen, falls man Lust hat. Jederzeit kann man wirklich gut hinfahren.
Wie geht's denn den Maltesen? Also viele Zielgebiete sind sehr davon betroffen.
Darf ich dich gerade korrigieren? Die Maltesen, das sind die Malteser.
Verzeihung, die Malteser, nicht die
Sie
Malteser.
Darf ich nur gerade korrigieren? Ihr habt mir erlaubt.
Wie die Bonbons, die du immer so gerne isst. Die kennst
Nein,
du
das
auch,
sind
oder?
Malteser, aber das sind Malteser, das ist schon ein bisschen anders ausgedrückt. Aber denen geht's eigentlich ganz gut. Also die haben natürlich auch sehr darauf geachtet, dass sie im Lockdown wirklich auf sich achten. Und Malta hat eine sehr gute Wirtschaft gehabt die letzten Jahre. Da werden eben auch die Mitarbeiter oder auch die Firmen unterstützt jetzt in der Zeit, wo sie kein Geld verdienen können, die ganzen touristischen Einrichtungen. Und natürlich möchten sie gerne, dass der Tourismus wieder zurückkommt, weil da hängen natürlich ähnlich wie in Deutschland oder überhaupt in Europa sehr viele Jobs eben auch dran. Aber da ist es denen aber auch sehr wichtig trotzdem, dass wirklich alle gesund aus der ganzen Geschichte rauskommen und dann vielleicht einen Moment später, aber dass man auf jeden Fall die Destination relativ sicher hat.
Sind das ähnliche Konjunkturprogramme, wie wir sie kennen? Kann man sich das ähnlich vorstellen mit Kurzarbeit und Zuschüssen?
Zuschüsse haben sie halt alle, weil das eben klar ist, dass viele nicht arbeiten können. Dieses direkte Kurzarbeiterprinzip, was wir hier haben, gibt es, glaube ich, gibt es in irgendeinem anderen Land eigentlich? Ja, weiß ich gar nicht. Ja, gibt es verschiedene Länder. Ja. Also da gibt es halt auch Zuschüsse für die Mitarbeiter, die jetzt gerade nicht arbeiten können, und die Firmen bekommen eben auch Überbrückungskredite und solche Sachen, dass sie da gut durchkommen und eben danach weiterhin noch funktionieren können.
Gut, also Malta, du hast eben schon erwähnt, Malta ist sehr beliebt geworden in den letzten Jahren. Ich bin noch nicht da gewesen. Sven kennt die Destination und ich habe ein ganz gutes Bild dadurch bekommen von dem, was Sven mir erzählt hat, und auch, dass ich ein bisschen was über die Insel gelesen habe, beziehungsweise wir sagen ja immer die Insel, aber es ist ja ein Inselstaat und man sagt ja eigentlich nicht auf Malta, sondern man müsste eigentlich in Malta sagen, das ist ja, ist ja ein Land, ne? Ja. Wie würdest du Malta einem Blinden beschreiben? Also wenn du auch so ein bisschen so das Terrain, die ganze Geografie, das ist ja doch also von der Geografie auch wirklich ein Land, was ziemlich einzigartig ist. Also wie kann man das beschreiben? Das ist
jetzt eine ganz spannende Frage, auf die war ich jetzt nicht so vorbereitet, wie ich es einem Blinden beschreibe, weil in der Regel arbeiten wir ja mit vielen Bildern oder Videos und können das immer den Leuten sagen, aber es ist eigentlich ganz interessant. Wenn ich jetzt die Augen zumache und mir Malta vorstelle, ist es wirklich auch so erstmal ein Geräuschgewirr so ein bisschen. Die Malteser sind ja sehr temperamentvoll von ihrer Lebensart her. Die Maltesische ist eine sehr, sehr eigene Sprache. Das ist ja ein arabischer Dialekt. Wenn man den so hört, hat man den woanders, glaube ich, noch nie vorher gehört und versteht wirklich nur Bahnhof zu Anfang. Zum Glück ist das Land ja zweisprachig. Dann gibt es natürlich auch viele Verkehrsgeräusche. Man hat eben die Autos, es ist Linksverkehr auf Malta, muss man aufpassen. Die Malteser fahren auch sehr temperamentvoll, ähnlich wie Sizilianer. Dann hört man ein bisschen Pferdegetrappel im Hintergrund von den Karozzien. Es gibt noch so Pferdekutschen auf Malta auch. Dann gibt es eine tolle Luft, die man auch wirklich eigentlich schon, wenn man am Flughafen kommt, riecht, weil Malta ist eine kleine Insel, die ist ja nicht größer als München, von der Fläche her sehr klein. Es ist überall so ein leichter Wind, der weht, und man hat eben diese schöne Meerluft dabei, die man so riechen kann. Das ist schon was Besonderes. Und dann, wenn man in die alten Gemäuer reingeht, in diese schönen alten Gebäude, die damals errichtet wurden, die Sehenswürdigkeiten, umfängt einen eigentlich auch so ein bisschen so dieses besondere Gefühl von diesen Sehenswürdigkeiten, in denen man sich bewegt, finde ich. Das ist schon so was man auch als Blinder gut erfassen kann. Und wenn man als Blinder nach Malta reisen möchte, das finde ich eigentlich ganz toll, was es gibt vor Ort. Es gibt verschiedene Museen, die bieten separate Führungen an, extra für blinde Leute, wo die auch Exponate in die Hand nehmen können und wo sie auch besondere Führungen haben, so Audioführungen, wo denen wesentlich mehr beschrieben wird und wo sie auch so eine Geräuschkulisse aufbauen dabei.
Das klingt ganz spannend. Also doch schon viel touristische Innovation, die dann auch stattfindet, ne?
Ja, die haben sich sehr entwickelt über die letzten Jahre. Ist schon toll, was die alles machen.
Warum sollte man denn jetzt, also das ist meine Frage, und ich bin ja keine PR-Agentur und mir geht es nicht darum, primär Marketing für Malta zu machen, sondern es ist schon eine Frage, die mich wirklich auch interessiert. Warum sollte man nach Malta fahren? Was ist so das Alleinstellungsmerkmal, was Malta hat, was Sizilien oder Zypern, die Kanaren oder auch, sagen wir Sardinien. Warum Malta und nicht andere Inseln?
Es gibt echt viele Mittelmeerinseln, die alle sehr, sehr schön sind, gar keine Frage. Aber auf Malta hat man die geballten Informationen auf wirklich kleinem Raum. Wir haben wahnsinnig viel Kultur, wir haben klares Mittelmeerwasser, viele Sportmöglichkeiten, tolles Essen, kurze Flugzeiten. Und das ist für alles, egal wohin man geht, gibt es kurze Wege. Man kann morgens ein bisschen Sehenswürdigkeiten anschauen, ein bisschen Kultur. Tourismus betreiben, damit dass ich an den Strand liegen, abends nochmal zurück in die Hauptstadt fahren, tolles Essen einnehmen. Das ist alles möglich, weil es sehr kurze Wege sind. Und man kann sehr viel in sehr kurzer Zeit erleben. Die Insel ist sehr kompakt, sagen wir immer, was wirklich toll ist. Was auch zum Beispiel eine Sache wäre für Taucher, da hat man nie einen tauchfreien Tag, weil egal, wo man auf der Insel ist und tauchen gehen möchte, je nachdem, wie der Wind und Wetter steht, kann man auch auf die andere Seite fahren, ist überhaupt kein Problem. Und es ist eben ein ganz eigener Staat mit einer eigenen Sprache, auch mit einer eigenen Kultur. Es waren ja wahnsinnig viele Völker auf Malta, die alle so ihre Spuren hinterlassen haben, sowohl in der Architektur als auch in der Sprache, als auch im Essen. Da wird Sven mir zustimmen, gerade wenn man das so sieht, Vorspeise, Hauptgang, Dessert, da hat man so eine kleine Zeitreise durch verschiedene Kulturen, was wirklich toll ist.
Und maltesischer Wein natürlich. Und
maltesischer Wein, den wir heute Abend auch trinken. Ich habe jetzt mal eine Flasche mitgebracht für Sven, dass er mal wieder in den Genuss eines leckeren maltesischen Weines kommt. Und das ist halt wirklich, auf kleinem Raum hast du wirklich viele Möglichkeiten. Das ist toll.
Ich war ja schon öfters auf Malta und ja, ich komme immer relativ entspannt zurück, weil die ganze Insel eigentlich wirklich sehr relaxed wirkt. Du sagtest schon, kurze Wege hat man eigentlich. Wie würdest du die maltesische Lebensart beschreiben? Und ich weiß ja, dass die eigentlich sehr, sehr gerne feiern. Und wie war das jetzt im Lockdown auch?
Also die Malteser sind sehr familiär verbunden, muss man sagen. Ja, die feiern wirklich gerne. Es gibt ja eigentlich auch unglaublich viele Events auf Malta mit ganz, also vielerlei Couleur von klassischer Musik, Barockfestival, tolle Rockkonzerte, Ausstellungen, all sowas. Aber die Malteser sind natürlich auch sehr bedacht darauf gewesen, innerhalb dieser Familie, dass man wirklich versucht, da auch die anderen, die Gesundheit zu erhalten dabei. Deshalb waren die auch ein bisschen zurückhaltender, haben sich wirklich in ihren Familienverbund eher getroffen und solche Sachen gemacht in der Zeit. Und jetzt freuen sich natürlich wieder, wenn es ein bisschen besser wird, dass man da rausgehen kann, auch wirklich feiern kann. Das war, glaube ich, auch eine große Anstrengung für die ganzen Malteser, dass sie ihre Festas, ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Festa warst in Malta, das sind so Kirchweihfeste, die jede Kirche für sich immer feiert, zu den Namenspatronen. Das ist also ein sehr wichtiges Fest für den Ort, in dem man wohnt. Und da konnten sehr viele nicht von gefeiert werden. Aber die haben es halt ein bisschen reduzierter gemacht. Sie haben dann trotzdem ihre Prozessionen gemacht und haben es dann übertragen lassen von Videokameras oder im Fernsehen. Und man konnte dann teilnehmen und das ging.
Ja. Kann ich als Tourist auch an diesem Fest das teilnehmen? Oder was erwartet mich da?
Also als Tourist ist der Vorteil in Malta auch, vielleicht im Vergleich zu vielen anderen Destinationen, du bist immer mit Maltesern zusammen. Alle Hotels sind mitten in den Städtchen, in den Orten und so weiter, wo auch Malteser wohnen. Es ist jetzt nicht so, dass man separate Bereiche hat wie in anderen Ländern, wo man wirklich so ein bisschen als Tourist abgeschoben ist und nirgendwo anders hingehen kann oder hingehen sollte. Das ist in Malta überhaupt nicht der Fall. Wenn du zur Tür raustrittst, hast du dann eben schon die Malteser um dich drum und dann die ganzen Events und Feste, die da stattfinden, ist sogar sehr schön, daran teilzunehmen, weil sowas erleben wir hier, glaube ich, kaum noch. Vielleicht in Bayern ist es ein bisschen ausgebreiteter, aber hier bei uns gar nicht wenig.
Ja. Ist das so ein zentrales Kulturevent, so eine Feste auf Malta oder in Malta?
Das ist eher ein religiöser Event. Ne? Das sind die Kirchweihfeste von den Malta ist ja katholisch zu über 90%. Und das sind dann immer die Heiligen, die Namenspatronsfeste, die dann eben stattfinden in den Orten. Und dann gibt es eine Messe, dann gibt es eine Prozession, wo die Figuren durch den Ort getragen werden. Dann gibt es in der Regel normalerweise Bandclub, so heißt das. Die spielen halt Musik, so ähnlich wie bei uns. Wie heißen die hier? Diese Orchester, diese mobilen Orchester, die dann eben durch die Straßen laufen, Musik spielen. Ein Feuerwerk gibt es auf jeden Fall dazu. Malteser sind alle beliebte Feuerwerk,
oder? Ja. Jeden Abend, wenn ich in Malta bin, gibt es irgendwo ein Feuerwerk. Unglaublich.
Es gibt immer auch die schönsten Feuerwerke auf Malta, muss man dazu sagen. Und das findet halt so mitten in diesem Ort, so der Stadtkern statt. Und dann gibt es eben auch tolle Buffets, wo man was essen kann und all solche Sachen. Dies Jahr jetzt nicht, aber im nächsten Jahr hoffe ich doch ganz doll drauf, dass es dann wieder losgeht.
Andi, eine Frage an dich. Was meinst du denn, wie viele Kirchen Malta hat? Bedenke, es ist so groß wie München.
Also ich würde mindestens drei sagen.
Ja, dann machen wir fünf noch hinten dran.
Ja, der klärt mich auf.
Hast du dich wirklich eingelesen? Wirklich? Ist das deine Vorrecherche?
Das ist meine Vorrecherche.
365.
365.
Eine für jeden Tag.
Irre. Aber es sind das wirklich genau 365 Kirchen, ne?
Ja, mehr oder weniger, plus minus 1-2, je nachdem. Mhm. Aber es ist wirklich dann 65 Kirchen und Malta ist sehr katholisch. Und das Tolle ist, die sind alle noch in Betrieb, die Kirchen, und sie werden auch besucht, die Messen werden besucht und so. Das ist schon toll. Da sind die Malteser noch sehr aktiv.
Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz, wir haben ja eben im Vorgespräch schon ein bisschen so die Geschichte Maltas, zumindest ich, so ein bisschen durcheinander bekommen, sehr zum Leidwesen von Michaela. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Vorgespräch es auch nicht in den Endschnitt schaffen wird. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage. Du hast eben schon erwähnt, dass Malta in viele Völker auf beziehungsweise in, man sagt in Malta, nicht auf Malta, ganz kurz.
In oder? Malta würde ich auch immer sagen, in ja. Malta. Das ist ein bisschen dieser Streit, das ist ja eine Inselgruppe, aber trotzdem ein Staat. Für mich ist es immer in Malta.
Ja, dann sage ich in Malta. Also, dass viele Völker in Malta ihre kulturellen, religiösen, kulinarischen Fußabdrücke hinterlassen haben. Und es ist ein kleiner Inselstaat mit drei Inseln, wie Sven schon erzählt hat. Für mich, wenn ich das so höre und auch das bisschen, was ich über Malta gelesen habe, da scheint mir wirklich so, als ob die Geschichte Maltas wirklich so eigentlich so die Geschichte Europas ist, die auf einem ganz, ganz kleinen Raum irgendwie stattgefunden hat. Kann man das so sagen?
Kann man eigentlich schon sagen, weil wirklich jeder auf Malta mal war. Malta hat ja eine sehr strategische Position mitten im Herzen des Mittelmeers zu allen Zeiten gehabt. Früher hatten sie halt ihre Ruderboote, wo sie nicht sehr weit mitkamen. Da musste man ja irgendwo mal Stationen machen und auch später als die Flugzeuge zwischenlanden mussten und so. Und das ist schon wirklich so. Malta hat eine über 7000 Jahre alte Geschichte, wo die ersten Siedler, man vermutet, aus Sizilien kamen damals. Und seitdem stehen ja auch schon die Überreste der ersten Megalith-Tempel auf Malta. Die sind ja auch älter als die Pyramiden von Gizeh oder eben auch Stonehenge dabei. Ne? Und vorher hat man eben auch so prähistorische andere Sachen auf Malta gefunden, Babyelefanten oder Zwergelefanten, Entschuldigung. Das ist noch nicht so ganz geklärt, aus welchen Jahrtausend vor Christus die kamen. Aber das ist eben wirklich so, dass Malta hat eine sehr, sehr alte Geschichte. Und das hat sich dann so fortgesetzt. Die Phönizier kamen später mal rüber. Die haben eben auch dieses Auge der Osiris an den Fischerbooten auch dagelassen. Und auch von den ganzen modernen Mächten, die man jetzt so kennt. Die Franzosen waren da, die Engländer. Jeder hat wirklich mal eine Zeit lang auf Malta zugebracht. Oder eben natürlich die Blütezeit war ja auch unter anderem, als die Johanniterritter da waren.
Das heißt also, Malta ist nicht nur als Mittelmeerdestination, die viele schöne Küstenorte hat, wo man schönes Meer, gutes Essen, sondern wirklich für Geschichtsinteressierte eigentlich ein absolutes Paradies, oder?
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, da kann man wirklich sagen, gerade auch für Archäologen, die finden da ganz tolle Sachen. Und man kann sich auch super informieren in diesen Tempelanlagen, die auch in den letzten Jahren alle ein zusätzliches Besucherzentrum dazu bekommen haben, wo man auch so ein bisschen mehr in diese ganze alte Geschichte eintauchen kann. Und es ist sehr schön dargestellt worden, finde ich. Also ich bin jetzt auch kein Archäologe von Haus aus, aber ich finde, das ist super interessant gemacht worden. Sven, du warst ja auch schon da, wenn dir die Exponate anguckst, die Erklärungen dazu. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Oder auch die Geschichtsfreunde. Wir haben auch diese wunderschönen mittelalterlichen Städte wie Endina oder auch dann eben Victoria auf Gozo. Die haben so eine spannende Geschichte zu erzählen. Es gibt ja auch einen ganz tollen unterirdische Höhle, das Hypogeum, das ist so ein Tempel, der auch erst in den 60er, Ende der 60er Jahre überhaupt entdeckt worden ist. Der ist auch, man vermutet, 3.000, 4.000, 5.000 Jahre alt, der früher da mal errichtet wurde. Das ist also auch ganz spannend, wirklich. Wenn jemand daran Spaß hat und das auch weiter verfolgen möchte, da gibt es sehr viele Gelegenheiten auf Malta, sich das anzuschauen und da mehr Informationen zu sammeln.
Gut, wir haben ja etabliert, ich bin der Malta-Ignorant in dieser Runde. Ich muss auch gestehen, ich hab sehr viel von Malta gesehen, aber ich habe sehr viel von Malta gesehen, so viel wie viele andere Menschen auch sehr viel von Malta gesehen haben. Malta als Filmkulisse, wo Malta sozusagen als Stand-in für entweder andere Orte da war oder dann natürlich auch in den letzten Jahren ganz groß geworden ist als Kulisse für einige der Spielorte in der Fernsehserie Game of Thrones. Ich weiß nicht, wie gerne ihr da drüber redet, wenn ihr Malta mit Marketing und PR vertritt. Aber mich würde schon interessieren, wie kam es denn, dass Game of Thrones in Malta gelandet ist? Also woher rührte das?
Also Malta hat als Filmdestination eine Geschichte, die geht zurück bis, ich glaube sogar ins 19. Jahrhundert. Da gab es die ersten Filme gedreht wurden. Da gab es wirklich, ich habe neulich mal so eine ganz lange Liste gesehen, die ging wirklich weit zurück. Aber Malta ist sehr beliebt. Man weiß das häufig gar nicht, dass in Malta sehr viele Filme gedreht werden, weil man eben nicht Malta als Kulisse dann eben im Film später sieht. Ja, es hat für ganz viele andere Filme schon herhalten müssen als Kulisse, zum Beispiel für den Libanon bei Munich oder sowas in der Art. Oder eben als Brad Pitt und Angelina, die waren ja 3 Monate da und haben ihren letzten Film zusammen bei Cecida gedreht. Und dann war es die französische Riviera oder sowas. Der Mörder im Orient Express, die Neuauflage ist da gedreht worden. Da Vinci Code, Gladiator, Troja und auch damals der Vicky-Film, den wir in Deutschland kennen, die starken Männer, der ist ja auch auf Malta gedreht worden. Und gerade auf Gozo sieht man so den Abschlussfilm, wo die halt in die Luft fliegen und das Azur-Window zusammenkracht. Was ja dann nach ein paar Jahren passiert ist, hat jetzt mit dem Film nichts zu tun. Aber ich denke, das ist als Filmkulisse sehr bekannt, weil die eben auch diese tollen Wassertanks zum Beispiel haben. Dafür war es sehr bekannt. Das Boot ist ja damals auch schon auf Malta gedreht worden, die Originalversion, jetzt auch die Fortsetzung. Und ich denke, da hat es sich in Filmkreisen schon super rumgesprochen, was eben für Megakulissen wir auch haben. Wer Malta kennt, kennt ja auch sicherlich Endina, die alte Hauptstadt. Und das Stadttor davon ist unter anderem auch eins von den Kulissen gewesen für Game of Thrones, auch das Azur-Window, was leider dann später zusammengebrochen ist. Also da gibt es echt ganz, ganz viele natürliche Kulissen, die super genommen werden können dafür. Aktuell wird auch gerade wieder ein Film auf Malta gedreht. Diese Fortsetzung von Jurassic Park ist gerade am Start.
Ja, ja. Die drehen jetzt gerade.
Die drehen jetzt gerade,
sagen. Dürfen wir das überhaupt sagen?
Wir dürfen sagen, dass sie da sind und das machen. Aber Malta ist da ganz, ganz vorsichtig. Da wird eben auch werden nicht zu viele Bilder immer geleakt im Vorfeld, was da gefilmt wird und so. Da darf auch keiner das Filmgelände betreten.
Es ist ja auch fast so, also es gibt fast eine komplette Halbinsel, die wirklich gesperrt ist für Touristen, wo dann diese Filme dann auch gedreht werden.
Ja, leider werden eben diese alten, die Filmsets dann nicht aufrechterhalten. Das Einzige, was wir noch haben, ist eben dieses Popeye Village, was auch sehr beliebt ist bei Familien mit Kindern. Es ist ja wirklich so wie in dem
Popeye-Film. Was ist das? Also
das ist die Filmkulisse aus dem Popeye-Film. Und das ist jetzt so ein Vergnügungspark praktisch geworden. Direkt am Wasser kann man auch schön schwimmen. Das ist ein tolles Ziel für Familien.
Das heißt, man kann sagen, dass das Game of Thrones dort zumindest teilweise verfilmt oder gefilmt wurde, ja, ist eigentlich eine logische Fortsetzung von vielen Jahrzehnten von Filmtraditionen auf Malta.
Ja, würde ich so sehen, ja.
Ist ganz spannend. Ich bin zumindest in meiner Vorrecherche, meine Vorrecherche, die ich betrieben habe, bin ich über den Begriff gestolpert, dass Malta das Hollywood des Mittelmeers ist.
Ja, das kann man ruhig schon so sagen. Also da wird wirklich viel gedreht und eben auch sowohl in den Filmstudios als eben auch in den normalen Kulissen überall.
Wird das denn aktiv auch vermarktet? Also ja, also das.
Da gibt es aber eine separate Firma oder einen Bereich dazu bei uns in Malta, die das wirklich, die Malta Film Commission. Und die vermarkten das auch aktiv. Die sind auch immer bei der Berlinale mit dabei und in Hollywood aktiv und sowas alles.
Ja. Sind die Malteser stolz drauf oder nervt dir das eher, wenn wieder Straßen abgesperrt ist, sind für irgendeinen Dreh außer oder in Valletta oder sonst irgendwas? Oder sagen die wirklich, boah, in den Film müssen wir unbedingt, weil wir wissen, der ist in Malta gedreht worden?
Gar nicht mal, sondern die Malteser haben da wirklich Freude dran, weil die halt sehen, dass ihre Destination vermarktet wird und die suchen auch ganz häufig Statisten. Mhm. Und da machen ganz viele von den Maltesern auch mit und sind Statisten und so weiter. Jetzt hört mir gerade noch eine Sache ein. Es gibt dieses Jahr im Herbst, jetzt im Q4, gibt es nämlich einen Film, einen deutschen Film, einen Krimi, der ist von einem deutschen, wie heißt er denn? Ach so, Kommissar Seliger. Das ist so eine Serie mit so einem blonden Schauspieler, Matthias Nachname, weiß ich gerade nicht mehr. Und da spielt eine Folge von auf Gozo, auf der Nachbarinsel von Malta. Und das ist auch wirklich so, dass sie auf Gozo spielt mit einer schönen gositanischen Filmkulisse. Also okay, da können wir uns schon drauf freuen, gibt es im Fernsehen dann. Ich glaube, im November kommt es raus.
Hast du gehört, Andi? Komparsen manchmal, dann kannst du vielleicht doch noch mal im Kino zu sehen sein. Dein großer Traum wird wahr.
Nur wenn du auch mitmachst.
Sag euch Bescheid, wenn der nächste Film ansteht.
Sehr gut, sehr gut. Aber das bringt mich doch mal, also du hast gesagt, Michaela, dass Game of Thrones, das wird schon aktiv vermarktet, das bringt auch Touristen nach Malta, was ja eigentlich für Malta auch sehr schön ist, dass man das sozusagen nicht nur als, ne, weil natürlich die Filme werden natürlich auch Umsatz bringen, die werden Revenue bringen, aber dann natürlich in zweiter Instanz bringt das dann natürlich auch Touristen mit sich. Ich wollte generell mal fragen, was ist denn die Strategie, um Malta zu vermarkten? Und ihr seid ja sehr erfolgreich, nicht nur in Europa, sondern der chinesische Quellmarkt, wenn ich richtig verstehe, ist sehr groß. Also auch viele Asiaten, die nach Malta reisen. Aber was ist denn so die Strategie, mit der ihr zum Beispiel für den deutschen Markt vorgeht? Was sind Dinge, die hier besonders betont werden im Marketing?
Also gerade das, was du gerade vorher auch gesagt hast mit dem Filmtourismus, es ist ein vielseitiges Ganzjahresziel. Man kann wirklich viel machen. Und beim Filmtourismus muss ich ganz kurz noch eine Geschichte erzählen, die ich gar nicht glauben konnte. Es gibt ein Paar, die kamen aus Serbien oder Kroatien. Die hatten so eine lustige Instagram-Seite und die sind auf ihrer Hochzeitsreise alle Stationen von Game of Thrones abgereist und haben sich an jeder Station fotografiert, wo sie halt dann die Filmsequenz wiedergefunden. Also es gibt wirklich auch Leute, die einen Film zum Anlass nehmen, zu gucken, wo ist der gedreht worden und fahren überall hin. Jetzt nur mal so allgemein zum Tourismus. Das scheint wirklich da so ein Trend zu sein, dass die Leute das machen. Aber jetzt für Malta, das ist wirklich so, wir sind ein Ganzjahresziel. Wir haben super Wetter, auch im Winter. Das wissen viele gar nicht. Dadurch, dass wir südlich von Sizilien sind, gibt es bei uns ja auch kein Eis und Schnee. Ich bin früher sehr oft mit meinen Kindern in Herbstferien gefahren. Wir konnten nur noch im Meer baden. Ich war vorletztes Jahr mit einer Gruppe Anfang Dezember. Wir haben Anfang Dezember im Meer gebadet, tagsüber, weil es eben so schön warm war.
Okay.
Und das ist halt eine tolle Sache dabei, dass es eben schönes Wetter ist. Es gibt tolles Essen. Seit diesem Jahr hat Malta auch endlich einen eigenen Bereich im Guide Michelin. Wir haben sehr, sehr gute Küche auf Malta, viele tolle Restaurants und tolle kreative Köche, die mit den Produkten, die auf Malta auch angebaut werden. Also das ist auch viele von den Köchen, die da jetzt ausgezeichnet wurden, sind Köche, die sich auf die Produktion von lokalen Erzeugnissen praktisch
Das sind vor allem auch junge Köche, oder? Ja. Also die sich dann wieder rückbesinnen, was haben meine Großeltern
Genau, wie die lokalen Produkte da eben auch verarbeiten. Ja. Das ist halt was Tolles. Wir haben eine Fülle an Geschichte. Allein in Valletta haben wir 320 Sehenswürdigkeiten auf kleinem Raum. Also gerade auch für Gäste, die jetzt aus dem asiatischen Bereich kommen oder Amerika, die ja wirklich auch sehr interessiert an Geschichte sind. Ja, die können da wirklich unglaublich viele Sachen finden. Wir haben super Wetter, schönes Wasser, schönes Meer, kannst da reinspringen und kannst auch toll Sport machen. Gerade auch im Winter kann man super laufen gehen auf Malta für die, die jetzt mal eben anfangen wollen zu trainieren für die Marathon- oder Mountainbike-Saison. Da kannst du super Fahrrad fahren, du kannst toll laufen. Wir haben verschiedene Sport-Events, die das eben auch ein bisschen fördern, wo du trainieren kannst. Und es ist alles wirklich sehr nah beieinander. Du hast drei Inseln, von denen Sven vorhin schon sprach. Und ich finde, das Besondere bei denen ist eben auch, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber dass sie so unterschiedlich sind. Mhm, du hast Malta, ja, die Hauptinsel, da wohnen die meisten Leute, so 400.000 ungefähr. Und das ist wirklich quirlig, das ist lebendig, da gibt es ein Nightlife, viele große Hotels. Ja. Dann fährst du mit der Fähre, das ist auch immer so ein Weg, wo es ein bisschen ruhiger wird, fährst du rüber nach Gozo. Gozo ist schon total entspannt, wenn du da ankommst. Ja. Bist du in einer anderen Welt gelandet, ist sehr viel grüner, landwirtschaftlicher geprägt, kleinere Hotels, Farmhäuser und Boutique-Hotels. Echt schön, ganz, ganz entspannt, bin ich auch sehr, sehr gerne mit vielen kleinen, schönen Stränden. Oder eben dann Comino mittendrin, so ein klitzekleines Eiland, was nur ein Hotel hat und eben die drei Einwohner. Und das ist so ein bisschen so eine Wassersportdestination. Da kann man ganz toll mit dem Kajak rüber paddeln, mit dem Stand-Up-Paddle rüberfahren von Gozo aus. Das ist wirklich toll. Man kann auch rumfahren, man kann da toll tauchen gehen. Das bietet halt wahnsinnig viel auf kleinem Raum.
Ja, übrigens für die Urlauber, potenziellen Urlauber, die zwischen der Insel Malta und Gozo Fähre nutzen wollen, man zahlt erst bei der Rückfahrt. Das ist sehr wichtig. Also ein bisschen Geld übrig lassen für die Rückfahrt, denn sonst kommt das Auto nicht mit. Was kostet die Fähre? Was muss man dann in Gozo?
Das habe ich jetzt bezahlt. Ich glaube 5,60 Euro für die eine Fahrt. Ja. Und wenn man ein Auto dabei hat, hängt so ein bisschen von der Größe des PKWs eben auch ab. Und der Insassen liegt es dann so ab von 12 bis 20 Euro.
Ja. Also ein bisschen Geld noch übrig lassen für die Rückfahrt, weil sonst kommt man von der Insel Gozo nicht mehr zurück.
Das ist dir scheinbar schon passiert, Sven, oder?
Ich schweige.
Muss sein Auto da lassen. Sehr schön. Aber ich will doch nochmal drauf zurückkommen. Also Michaela, du hast gesagt, dass Malta eine sehr bewegte Geschichte hat. Und wenn ich das auch so raushöre, ist natürlich Geschichtstourismus. Also Leute, die sich, also ob das archäologischer Tourismus ist, also die archäologische Geschichte, noch andere. Was sind denn so die geschichtlichen Hauptattraktionen des Landes? Was, wenn ich da hinfahre und mir drei Sachen angucken will, die wirklich geschichtlich sehr relevant sind, was würdest du denn da empfehlen? Ne?
Also ich würde nicht nur auf die Geschichte eingehen, aber sag ich noch was zu. Erstmal habe ich ja die Frage beantwortet. Also auf jeden Fall die Tempelanlagen in Gozo und in Malta. Die in Gozo sind noch älter, die Megatempel, als in Malta. Die würde ich mir beide anschauen. Wenn du dich rechtzeitig anmeldest, ist es jetzt wirklich streng reduziert, weil das UNESCO-Welterbe ist das Hypogeum, der unterirdische Tempel. Mhm. Das ist auch eine ganz spannende Erfahrung, sich den anzuschauen. Da gibt es auch einen tollen Film zu, wie der entstanden ist. Die mittelalterlichen Städte Mdina Victoria finde ich auch schön und natürlich Valletta selber. Sowohl von der architektonischen Seite her, als auch eben von der kulturellen, was man da alles so erleben kann. Das sind die wichtigsten Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann gibt es noch 10.000 andere. Ja, es gibt ganz viele Höhlen, Adalam, wo Elefantenknochen gefunden würden. Es gibt diese weltberühmten Card Ruts, wo man nicht genau weiß, wo die herkommen. Da gibt es ja die abstrusesten Theorien zu. Aber auch für alle anderen Leute, die jetzt nicht unbedingt archäologisch, historisch interessiert sind, man kann alles auf Malta machen, man kann Spaß haben, man kann auch einfach hinfahren, sich in die Sonne legen, ein bisschen entspannen, am Strand liegen und das schöne Wetter und das gute Wasser genießen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann.
Und den guten Wein, ich schenke nochmal nach, oder?
Mhm, ja, also wie gesagt, Essen und Trinken, Malta hat sich in den letzten Jahren auch sehr gewandelt. Ich mache es jetzt seit 20 Jahren, man merkt es auch ganz klar in der Küche oder eben jetzt auch bei den Weinen, die haben sich unglaublich entwickelt. Die haben sich sehr zurückbesonnen auf ihre eigenen Wurzeln, haben jetzt eine tolle, frische, aromatische Mittelmeerküche wieder, nicht ein Baked Beans on Toast, die gibt es sicherlich auch im Hotel für englische Gäste. Und auch gerade der Weinbau ist in den letzten Jahren wirklich vorangetrieben worden und sind tolle Rebmarken entwickelt worden und tolle Weine. Gerade den wir jetzt heute Abend trinken, ist ein ganz neuer Wein. Der habe ich dir mal mitgebracht zum Probieren, den finde ich auch hervorragend. Ja.
Wie lange arbeitest du schon für Visit Malta? Wie kamst du dazu? Warum Malta? Und nie den Drang gehabt, irgendwas anderes zu machen?
Also erstaunlicherweise gibt es auf Malta immer so viel Neues, das bisher mich immer noch gefesselt hat. Ich mache das schon seit 20 Jahren, ich mache es auch sehr gerne. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe ganz viele Bereiche im Tourismus schon abgedeckt, sagen wir mal. Und unter anderem habe ich auch für eine große Hotelgesellschaft gearbeitet, die damals ein Hotel eröffnet hat auf Malta. Und da hatte ich natürlich einen spannenden Vollzeitjob. Und dann habe ich mein erstes Kind bekommen und habe mir dann gedacht, so, in der Welt rumreisen ist jetzt nicht mehr so viel, jetzt musst du dir was Neues suchen. Und habe ich einfach angefangen, für Malta eben Teilzeit zu arbeiten, eben als Mutter. Und also so hat es eigentlich alle mit angefangen. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Auch damals, als wir das Hotel in Malta eröffnet haben, war es schon ein tolles Erlebnis.
Ja.
Und das jetzt so lange begleiten zu können, ist wirklich schön, macht auch total viel Spaß, weil man auch sieht, wie die Destination sich wandelt oder auch entwickelt eigentlich dadurch. Das ist echt schön.
Und nie den Drang gehabt, das mal zu wechseln. Gibt andere
ich habe vorher, glaube ich, 10 verschiedene Jobs gemacht, von daher. Okay, also wahrscheinlich bin ich ein paar Tage älter und habe vorher so viel gemacht, dass ich jetzt sagen kann, nee, das war ganz gut
eigentlich. Aber ihr seid ja auch ein relativ großes Team, oder? Also hier in Frankfurt.
Ja, wir sind zu 6.
Ja, das ist schon. Ja, ist ja bestimmt auch immer lustig.
Ja, das ist vielleicht der andere Punkt dabei, weshalb ich nie wechseln wollte. Ich habe ausgesprochen nette Kollegen. Okay. Das ist ja auch immer wichtig. Ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit.
Aber ihr seid Deutsche und Malteser, die zusammenarbeiten.
Ja, das ist gemischt. Ja, ja, ist beides da.
Also ich denke, dass du schon so lange Malta vertrittst und so lange für Malta arbeitest, ist auch ein Plädoyer für die Destination, wenn du sagst, dass es immer noch viel Neues zu entdecken gibt. Sicher auch dann eine Destination für Wiederholungstäter, ne?
Auf jeden Fall. Also man kann wirklich immer noch viel sehen, je nachdem, wie die Jahreszeit ist, wenn man hinfährt. Es gibt so viele tolle neue Sachen, auch die neuen Restaurants, die aufmachen und jetzt eben auch diese neuen Sportarten, denen die sich natürlich auch sofort öffnen, wie Stand-Up-Paddling gehen, Kajak gehen. Ich tauche auch, das macht mir natürlich auch sehr viel Spaß. Malta ist eine tolle Tauchdestination, da gibt es wirklich viele tolle Höhlen und Wracks, die man tauchen kann. Von 5 bis 70 Meter, ich bin jetzt keiner von den Techies, das darf ich jetzt, muss ich jetzt sagen, ja, aber das macht wirklich unglaublich viel Spaß. Und wie gesagt, Gozo ist auch für mich so ein Ziel, wo ich immer wieder gerne hinfahre, um einfach meine Seele baumeln zu lassen.
Wir haben gegen Ende unseres Gesprächs immer eine Schnellfragerunde, die wir heute, da wir zum allerersten Mal eine Destination vorstellen, die haben wir ein bisschen anders gestaltet, wo wir dir und Malta die Gelegenheit geben wollen, einfach praktische Tipps zu geben. Und das so schnell es geht für die Zuhörer, damit die sich ein Bild darüber machen können, was man auf Malta am besten macht, wie man dort am besten hinkommt. Und haben wir einige Fragen vorbereitet.
Du willst es trotzdem als Schnellfragerunde.
Ich glaube, das sind jetzt keine Fangfragen, wie bei Sven am Anfang.
Nein.
Fangen wir mal an. Auch ganz einfach. Was ist denn die beste Jahreszeit, um nach Malta zu reisen?
Das hängt davon ab, was ich machen will, eigentlich das ganze Jahr über.
Perfekte Antwort. Wie komme ich am besten nach Malta? Du hast vorhin schon Airlines erwähnt. Welche Airlines, vielleicht willst du das nochmal wiederholen, welche also Airlines?
Am idealsten fliegt man nach Malta, muss man ja ganz klar sagen, Inseldestination. Und da haben wir die Air Malta, unser Nationalcarrier, der fliegt ab Düsseldorf, Berlin, Frankfurt und München gerade.
Gibt es Alternativen zum Fliegen?
Also ja, kann man. Wenn man also mit dem Auto fahren mag, kann man auch mit der Fähre fahren. Es gibt im Sommer eine Fähre ab Genua, die man nutzen kann. Ansonsten fährt man hoch bis nach Sizilien und fährt von Sizilien aus mit der Fähre rüber.
Wie lange dauert das?
Die Fähre von Sizilien dauert nicht lange. Eine Schnellbootfähre dauert knapp eine Stunde. Die andere dauert ein bisschen länger. Aber man muss eben bis nach Sizilien erstmal kommen. Ja, der Weg ist das Ziel wahrscheinlich in dem Fall. Ja.
Was für Unterkunftsmöglichkeiten gibt es denn auf Malta? Klar, du hast gerade eben schon gesagt, es gibt auch große Hotels, aber auch kleinere Airbnbs wird auch angeboten.
Wie gesagt, in Malta unterliegt dem Wandel. Was echt toll geworden ist in den letzten Jahren, es gibt natürlich die großen Resort-Hotels, die man überall findet, kleinere Hotels, City-Hotels und super schöne Boutique-Hotels, gerade auch in Valletta oder auch in Gozo. Das sind kleinere Hotels, die in alte Farmhäuser oder in sehr schöne Palazzi eingebaut werden und traumhaft schön sind. Prinzessinnen-Feeling inkludiert sozusagen.
Gut, die nächste Frage hast du eigentlich beantwortet. Malta ist eine Ganzjahresdestination. Malta kann man eigentlich alles machen, von Tauchen bis Archäologie, Ausgrabung. Die nächste Frage, die würde ich doch ganz gerne stellen. Was ist traditionell maltesische Kultur? Also du hast vorhin schon die Festas erwähnt, aber was sind wirklich so besondere Feiertage, für die es sich lohnt, auch so ein bisschen seinen Reisekalender darauf einzustellen? Also gibt es irgendwie einen Feiertag, den es sich besonders lohnt, mit in den Reiseplan einzubauen? Oder?
Was ich faszinierend finde, ist wirklich die Religiosität, was ich interessant finde, das ist, die sind ja wirklich so über 90% katholisch. Ostern gibt es unglaublich schöne auch Prozessionen, die man da sehen kann auf Malta. Dann diese ganzen wunderschönen Festas, die es gibt in den kleinen Orten, in den großen Orten, sowas wie 15. August, Maria Himmelfahrt, Ferragosto, was ja auch in Italien sehr bekannt ist, wird natürlich auch extrem gefeiert, ist auch toll. Aber auch gerade auch in kleineren Orten gibt es manchmal zu etwas unbekannteren Tagen wirklich schöne Feste. Das finde ich ganz faszinierend. Mir persönlich gefällt sehr, sehr gut auch immer das Barock-Festival. Ist immer Ende Januar jedes Jahr in Valletta. Da ist die ganze Stadt geschmückt und deshalb klingt in der ganzen Stadt Barockmusik. Und es gibt unglaublich tolle Aufführungen von internationalen Ensembles, sowohl in Valletta, im Manuel Theater, also im ganz alten Theater der Johanniterritter, als auch in anderen historischen Gebäuden, was toll ist. Das ganze Jahr über finden aber auch viele andere tolle Feiertage statt. Wenn man jetzt auch die maltesischen Feiertage hat, wie Great Siege, das Beende der Belagerung oder so. Da wird auch immer viel gefeiert. Die Malteser haben immer ein Feuerwerk dabei. Es ist wirklich, die sind so, auch so südländisch halt. Man geht raus, man trifft die Nachbarn, man trifft die Kollegen. Und ich hoffe, dass das im nächsten Jahr auch wieder alles so möglich sein wird.
Kommen wir zu meinem kulturellen Lieblingspunkt. Wo gehe ich denn in Malta am besten essen? Was muss ich unbedingt probieren? Und wie sieht das aus, Trend Vegetarier, Veganer?
Wo gehe ich am liebsten essen? Also da ist es echt schwer, weil es gibt ganz tolle Restaurants überall in Malta auch und Gozo.
Sonnenuntergang am Strand. Hast du was? Hast du einen Geheimtipp?
Okay, Sonnenuntergang auf Gozo. Da gibt es eine Pizzeria in Cebuci, die den mega Blick hat. Das ist einfach eine einfache Pizzeria, deren Einnahmen alle auch an die Kirche gehen. Also da gibt es wirklich nur Pizza und da gibt es auch nur Dosenbier. Das hat aber den mega Blick auf den schönsten Sonnenuntergang von Gozo. Wenn man nicht gerade ein Picknick hat und immer zur Window sitzt, das ist sehr schön. Okay. Dann gibt es in Valletta unglaublich gute Restaurants, hat sich die letzten Jahre sehr, sehr entwickelt, aber auch in vielen anderen Städten. Da würde ich einfach mal sagen, restaurantsmalta.com hat eine tolle Auswahl oder eben im Guide Michelin sind ganz viele schöne dabei, wo man hingehen kann.
Und Vegetarier, Veganer, ist das eine Sache, die auch dort möglich ist, also wenn man kein Fleisch isst?
Hat wirklich Einzug enthalten. Ich selber esse ja auch kein Fleisch und ich habe nie Probleme damit, auch Gerichte zu finden, wo es nur Gemüse gibt oder ein bisschen Fisch oder wo sie auch einfach bereit sind, die Leute zu sagen, okay, du möchtest das nicht, alles klar, dann machen wir dir von den anderen Sachen was. Aber es gibt auch viele Restaurants, die rein vegan sind. Manche Hotels bieten auch vegane Bereiche an für ihre Gäste. Das ist also auch überall sehr gut verbreitet.
Wie bewege ich mich auf Malta am besten fort?
Das hängt so ein bisschen davon ab, wie mutig bist du. Man kann natürlich einen Mietwagen nehmen, aber es ist Linksverkehr. Und die Malteser fahren durchaus mit sizilianischem Temperament so ein bisschen. Man kann sonst super mit Bussen fahren. Die sind total günstig. Da kann man so Tages- oder Wochentickets kaufen. Die sind sehr, sehr preiswert. Und die öffentlichen Busse fahren wirklich in jeden Winkel der Insel. Die kann man super abfahren. Und das Busticket, weil man ein Wochen- oder Tagesticket hat, gilt eben sowohl auf Malta als auch auf Gozo, wo man mitfahren kann. Gozo kann man auch gut mit Fahrrädern rumfahren, so ein bisschen Mountainbikes über die Inseln düsen oder eben auch was, wenn man jetzt mal sagt, man möchte mal so einen Tag haben, wo man alle möglichen Sehenswürdigkeiten abklappern möchte, kann man ganz toll in diese Hop-on-Hop-off-Busse steigen, weil das ist in Malta ein bisschen anders als in anderen Ländern, weil da die fahren über die ganze Insel, sowohl in Gozo als auch in Malta, nicht so stadtbezogen, da kann man wirklich dann sich die Routen aussuchen, die ganzen Sehenswürdigkeiten sehen.
Und das ist im Moment auch alles dann Corona-konform mit Masken oder wie wird das dort gemacht?
Je nachdem. Also wenn man oben sitzt, wahrscheinlich dann ohne Maske, aber ansonsten, wenn man drin ist, sitzt da halt mit Maske dabei. Es ist also ähnlich wie in Deutschland, muss man sich vorstellen. Hier ist es ja auch so, dass du in öffentliche Verkehrsmittel mit Maske einsteigst und das ist in Malta genauso.
Okay. Wie teuer ist denn Malta? Also auf welchem Preisniveau bewegen wir uns da?
Also ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis, was man in Malta hat, ist immer noch günstiger als in Deutschland, weil man trotzdem eine Insel ist. Die Malteser bauen halt sehr viel Obst und Gemüse auch selber an, was man vor Ort kaufen kann. Und das ist halt auch nicht so teuer. Hotelunterkünfte finde ich im Vergleich mit anderen Mittelmeerdestinationen auch durchaus erschwinglich.
Okay. Sagen wir, ich habe 24 Stunden in Malta. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Was würdest du mir empfehlen, wenn ich wirklich nur 24 Stunden dort habe?
Auf jeden Fall verlängern auf
natürlich,
eine Woche.
Natürlich, wollte ich gerade sagen, also du musst mal mindestens Minimum verlängern, bitte. Also 24 Stunden sind echt sportlich. Aber da würde ich, was würde ich denn sagen, mal 24 Stunden? Bei 24 Stunden würde ich sagen, auf jeden Fall Valletta. Valletta hat das Open-Air-Museum, du kannst ganz viel sehen. Du kannst von Valletta aus mit dem Wassertaxi einmal nach Slima rüberfahren, dauert 2 Minuten, oder du fährst rüber in die Three Cities. Mhm. Und in Valletta gibt es auch verschiedene Spots, wo du direkt auch schwimmen gehen kannst, wo du von unten von so Felsformationen oder Klippen aus ins Wasser springen kannst. Ja. Und es gibt tolles Essen vor Ort und eigentlich ist es traumhaft schön.
Also die wenige Zeit lohnt, würde es sich dann lohnen, auch wirklich auf Valletta dann zu fokussieren.
Also wenn du nur 24 Stunden hast, zum Glück haben ja alle Gäste mehr Zeit. Von daher können sie ein bisschen mehr sehen.
Wunderbar.
24. So busy ist dein Leben gerade gar nicht. Tu nie so.
Sven, die letzte Frage ist deine.
Du kennst Malta in- und auswendig. Du warst schon 40, 60 Mal auf der Insel. Du kennst jeden Winkel, jeden Stein.
Noch nicht.
Jede Familie, auf jedes Fest einmal mitgemacht. Was ist dein Lieblingsort auf Malta?
Azurwindo.
Oder Lieblingsmoment. Vielleicht ist ja gar kein Ort, sondern die Tageszeit.
Der Sonnenuntergang am Azurwindo auf den Felsklippen mit einem wunderbaren Schluck maltesischen Weißwein.
Klingt gut. Ich kenne es schon. Ich wäre dabei, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, das klingt schon ganz vernünftig.
Der andere Lieblingsmoment ist, mit der Fähre überzusetzen. So, dieser Moment auf Gozo anzulanden, ist auch sehr schön.
Sehr schön. Den Wein habt ihr schon dabei?
Fast leer, ja.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch die nächste Gelegenheit für euch, nach Malta zu fahren und das Ganze noch einmal zu erleben. Ich fand es sehr interessant. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit hatten, ein bisschen was über Malta zu lernen. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ich habe ein besseres Bild, als ich es vorher hatte. Und jetzt bin ich wirklich neugierig geworden. Jetzt will ich auch wieder ein bisschen mehr über Malta lesen. Ich weiß nicht, ob Sven noch etwas hinzufügen möchte. Bist du auch ein werdender Malta-Experte?
Ja, ich bin auf die 20 Jahre komme ich leider noch nicht. Wir haben ja fast gerade erst angefangen. Da war es noch ein Dreivierteljahr oder sowas. Mhm. Das ist jetzt her. Ich kann Malta nur empfehlen. Ich freue mich jedes Mal sehr, wenn ich eine Geschäftsreise auf Malta habe, verlängere gerne auch mal um 1-2 Tage.
Privat war er auch schon da, falls ich es erwähnt darf. Von daher, also alles super. Ja. Das ist schön. Wir freuen uns ja auch über alle Gäste, die kommen. Es ist wirklich eine schöne. Also man verkennt das manchmal. Malta geht so ein bisschen unter, weil viele Leute ja gar nicht wissen, dass Malta ein eigenständiger Staat ist. Es gibt so viele Menschen nach wie vor, die immer denken, dass Malta zu Italien gehört oder wissen nicht so richtig, wo es hingehört und so. Und dass die einfach wissen, es ist ein eigenständiger Staat mit einer eigenständigen Geschichte und es ist wirklich ein tolles Urlaubsziel.
Mhm. Ja. Wann fliegst du, Andi? Hä?
Ich pack gleich meine Tasche und los bin ich. Ja. So schnell geht das. Also überzeugt bin
ich. Ruf mich an, ich gebe dir ein paar Tipps.
Wunderbar. Gut, dann kann ich vor Ort Recherche betreiben und alle meine Fauxpas, die ich heute an den Tag gelegt habe, wieder gut machen. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe mich sehr gefreut, über Malta zu lernen. Und ja, ich denke, eine Destinationspremiere bei Hin und Weg, dem Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans, war das doch ein sehr gelungener Einstand. Für alle Zuhörer, die noch Fragen haben zum Thema Malta, ihr könnt euch gerne per Direct Message an uns wenden über unseren Instagram-Kanal auf Hin und Weg Podcast. Das ist hin-und-weg-podcast. Dort könnt ihr uns schreiben oder auch Nachrichten drauf sprechen. Wir haben auch eine Facebook-Seite, das ist Hin und Weg Podcast auf Facebook. Auch dort könnt ihr uns anschreiben und kontaktieren. Freuen wir uns sehr. Ihr könnt uns auch gerne Vorschläge und Anmerkungen schicken, die wir dann immer gerne beantworten oder sogar in unseren Podcast einbauen.
Sehr, sehr gerne. Wir bedanken uns jetzt bei Michaela. Schön, dass du da warst.
Ja, schön, dass du da sein durfte.
Vielen lieben Dank für den Wein. Er war sehr lecker. Andi, du hast einiges verpasst.
Ja.
Aber das bist du ja gewohnt.
Das holen wir das nächste Mal nach, wenn du auf Malta bist.
Andi, genau.
Das finde ich so gemein zu dir hier.
Das holen wir auf Malta oder sonst in Frankfurt nach. Ja, vielen Dank.
Vielen lieben Dank, liebe Michaela. Und viel Spaß bei deinem nächsten Aufenthalt auf Malta.
Danke. Und ich hoffe, dass Malta auch durch diese große touristische Krise gut durchkommt und dass wir so schnell wie möglich auch wieder sehen, dass dort die Dinge wieder sich touristisch erholen. Dafür alles Gute und viel Glück. Also vielen Dank, liebe Michaela.
Danke dir.
Danke. Ciao.
Ciao.